zu den Nostromo-Gesprächen. Ich bin Sebastian und ich freue mich sehr. Nach langer Zeit ist der Stefan wieder bei uns und ich sage Hallo Stefan, grüß dich.
Hallo Sebastian, ich grüße euch alle.
Ja, das ist sehr schön, dass wir uns heute wieder zusammenfinden, wieder bei einem Filmemacher, über den wir beide schon gesprochen haben. Und Stefan, über was werden wir denn heute reden?
Wir sprechen über Man von dem Director Alex Garland.
Ganz genau, ein Auteur, ein Writer, Director. Wir hatten schon über Annihilation, hat man schon über ihn gesprochen.
Ja, lange ist es ja.
Da könnt ihr sehr gerne nochmal zu der Folge zurückskippen und danach gerne wieder hierher kommen oder die Folge zuerst hören und dann zurückskippen. Auf jeden Fall, der begleitet uns hier schon im Podcast schon eine Weile. Und ich würde vielleicht das Gespräch heute mal mit deiner Vorerfahrung anfangen, denn die ist ja eigentlich deckungsgleich mit meiner. Wie bist du denn eigentlich zu Man gekommen? Ja, wusstest du vorher was von Man?
Ich wusste gar nichts. Ich wusste absolut gar nichts. Du weißt, dass ich ja auch zeitlich gerade ziemlich eingespannt war zu der Zeit und du hast mir einfach nur den Link geschickt und habe da drauf geklickt und einfach nur gelesen, Alex Garland Movie. Und da wir uns sowieso selten gesehen haben in der letzten Zeit, ich dann sofort zugesagt und ich habe mir auch nichts durchgelesen, kein Trailer gesehen, keine Fotos, gar nichts. Ich wusste nicht mal, wer mitspielt. Und ja, war auf jeden Fall ein Erlebnis.
Ich glaube, ich hatte dir so ein Screenshot von diesem ja. Tunnel geschickt.
Ja, ja, ja.
Und das hatte mir tatsächlich auch schon gereicht. Und wir sind dann hier zu einer Art, was war denn das, wie so eine Art Sneak war das nicht, sondern es war wie so eine kleine Mini-Kinopremiere. Der hatte so ein Kinorelease. Der lief nur an einem Montag deutschlandweit in ausgewählten Kinos. Und wir waren bei einer von dieser Vorstellungen.
Ganz genau.
Bin mir auch gar nicht mehr sicher, ob die in OMU war. Ich glaube, die war
OMU. Die waren OMU.
Und das hat uns dann doch nachhaltig beeindruckt. Also als wir aus dem Kino raus sind, da wussten wir schon, da werden wir einen Podcast aufnehmen. Wir haben das in unseren Podcast-Kalender eingetragen. Und jetzt ist dieser Film derzeit schon veröffentlicht worden. Wir haben hier beide das wunderschöne Mediabook vorliegen. Das ist von Koch Films rausgekommen. Und ja, also das sieht sehr schick aus und ja, vor allen Dingen.
Super ist ein Cover, ich liebe das Cover.
Gibt es in, ich glaube, in drei verschiedenen Covern, Coverarten gibt es das. Und wir haben hier auch ein wirklich sehr schönes Booklet da drin mit Essay von Leonard Elias Lemke. Alex Garland hat uns heute wieder hier zusammengebracht und bevor wir in den Film einsteigen, machen wir doch einfach mal die Hard Facts. Der Film Man vom Direktor, vom Regisseur und Drehbuchautor Alex Garland ist ein Film aus dem Jahr 2022 und ist aber gedreht worden 2021, aber hier wird angegeben als Produktionsjahr 22. Produced by Andrew McDonald und A24 haben das ganze Ding weltweit in den Vertrieb gebracht. Und da haue ich euch auf jeden Fall mal noch was in die Shownotes, wenn ihr mal ein bisschen was über A24 wissen wollt, wie dieses Produktionsstudio, was eigentlich mal als kleines Distributionsstudio angefangen hat, jetzt so bekannt und so, naja, so groß geworden ist, haue ich euch mal rein. Da gibt es ein paar interessante Informationen und genau. Die Kamera hat wieder Rob Hardy übernommen. Den hatten wir ja auch schon bei Annihilation. Über den werden wir auf jeden Fall nachher noch etwas ausführlicher sprechen müssen. Die Musik ist auch ebenfalls wieder von Geoff Barrow und Ben Salisbury. Das Ganze ist geschnitten von Jake Roberts. Und die Production Company ist hier DNA Film. Ist auch das Produktionsstudio, die auch die ganzen bekannten Danny Boyle-Filme mitproduziert haben. Den konnte sich ja also mit an Bord holen. Das heißt also, so alte Bekanntschaften hat er ja gleich mit genutzt, um das Ding mit auf den Weg zu bringen. Genau. Wer spielt denn hier eigentlich alles mit?
Wir haben Rory Kinnear, den meisten wahrscheinlich bekannt aus Skyfall, Spectre oder No Time to Die. Ich habe tatsächlich meine erste Erfahrung mit ihm gemacht in The Imitation Game. Ein großartiger Film, wie ich finde. Und dann haben wir die großartige Jessie Buckley. Da muss ich sagen, ist mir erst beim zweiten Mal aufgefallen. Ich habe erst einmal mit ihr vorher Erfahrung gemacht in der Serie Chernobyl. Wie du weißt, eine meiner absoluten Lieblingskurz Kurzserien, Miniserien. Und dort hat sie extrem gut abgeliefert. Es war wirklich ein absolutes Fest. Und ja, beim zweiten Mal ist es mir aufgefallen, dass sie die Harper spielt.
Ja, sie ist natürlich auch profilierte Theaterdarstellerin, Henry V. gespielt und viele andere Sachen. Also die hat tatsächlich da einen ganz anderen Background und ist dann über TV-Drama ist sie dann zum Film gekommen und war dann irgendwann auch im I'm Thinking of Ending Things auch noch mitzusehen. Und ja, also von der hoffentlich werden wir da noch ein bisschen mehr sehen. Da wird es auch noch jetzt im weiteren Verlauf unseres Gesprächs noch einiges zu bereden geben über die gute Jessie Buckey. Genau. Dann haben wir hier noch Papa Esidu als ihr Mann und kleine Nebenrollen haben wir noch Gail Rankin, Sarah Dromey und Sonja Misuno. Ich hoffe, ich habe das einigermaßen richtig ausgesprochen. Haben wir noch was vergessen?
Den Zack Rotheray Oxley, der den jüngeren Samuel spielt. Und ja, das war es eigentlich auch schon an Cast.
Bevor wir jetzt hier zusammenfassen, um was es geht und in den Film auch einsteigen. Wir werden selbstverständlich über wesentliche Inhalte des Films sprechen, über Twists, Turns. Das heißt also, wir geben euch jetzt hier jeden Spoiler mit, den man nur geben kann, weil ansonsten macht das Gespräch hier relativ wenig Sinn. Habt ihr den Film noch nicht gesehen? Empfehlung, vielleicht erst Film anschauen und dann zurückkommen oder lasst euch einfach komplett durchspoilern und geht danach. Genau, dann würde ich sagen, fassen wir mal fix zusammen, um was geht's eigentlich in Man?
Nach einem traumatischen Erlebnis fährt Harper allein in die idyllische englische Landschaft, um dort Heilung und Frieden zu finden. In der dörflichen Abgeschiedenheit trifft sie auf eine sonderbare Herrenrunde, die sie gastfreundlich, aber mit schrägen Untertönen aufnimmt. Doch jemand scheint Harper zu verfolgen, ihr aus den umliegenden Wäldern aufzulauern. Aus Harpers Unbehagen wird ein grimmiger Albtraum.
Ich denke, das reicht uns, ist ganz gut zusammengefasst, ist ja aber auch tatsächlich relativ, naja, also die haben es schon ganz gut gemacht. Das ist der Text direkt selber auf dem Mediabook und der geht auch völlig in Ordnung. Und den werden wir jetzt auch gleich brauchen, wenn wir dann die einzelnen Themen besprechen. Bevor wir das tun, Frage: Hat dir der Film überhaupt gefallen, Stefan?
Film hat mir sehr gefallen. Ich sehe gerade mein Letterboxd-Rating und war vorher auf 4 von 5 Sternen. Und bei meiner zweiten Sichtung, eben für diesen Podcast, habe ich mittendrin nochmal kurz das Handy rausgenommen und habe das Ganze um einen Stern erweitert und noch ein Like hinterlassen. Da der Film mich doch schon sehr beschäftigt und ich habe ihn dann auch noch ein drittes Mal gesehen und gemerkt, dass das nicht das letzte Mal sein wird, denn er ist handwerklich absolut auf einem sehr hohen Niveau. Er ist ein wunderschöner Fotografenfilm, wie ich finde. Er ist großartig geschnitten. Also ist ein unglaublich schönes Editing, vertikal wie horizontal. Und der Cast, ja, darüber werden wir gleich sprechen. Der Cast ist natürlich unglaublich. Der ist wirklich unglaublich. Ja. Und ich bin sehr froh, dass ich diesen Film im Kino gesehen habe. Also ich denke, das reicht als Aussage. Mir gefällt der Film sehr.
Wir könnten ja die Themen ja gleich mal so ein bisschen vorstellen, was der Film so eigentlich bereithält und was wir heute uns rausgenommen haben, was wir besprechen wollen. Und da hast du schon mal was für uns rausgesucht, denn der Film ist ja jetzt nicht nur, so wie das hier bei uns hier eigentlich relativ üblich ist, nur ein visueller guter Film, sondern er behält auch noch viele Themen bereit. Und da hast du schon mal ein bisschen was rausgesucht.
Ja, er hat mich auf jeden Fall auch in einer emotional ziemlich wilden Zeit hat er mich schon sehr getriggert. Ich saß so da und dachte mir, okay, das interessiert mich gerade sehr, denn ich habe mich auch viel mit Psychologie in letzter Zeit beschäftigt und da fiel mir zum Beispiel auf die Erziehungsformen der Schuldgefühlserweckung, was eine Sache ist, mit der viele Menschen in Kontakt gebracht werden, ohne dass sie das wollen. Und ja, natürlich die Folgen einer Traumatisierung und wie sich das Ganze auf unser Unterbewusstsein ausübt und was das am Ende des Tages mit den Menschen macht. Ja, also das hat mich dann schon sehr bewegt und auch wirklich tagelang, also der Halt nach. So. Man läuft dann aus dem Kino raus und die nächsten Tage bleibt er im Kopf und man stellt sich viele Fragen und hat nicht immer gleich eine Antwort.
Dazu kommt noch so ein Thema wie toxische Maskulinität, die in dem Film auch mit enthalten ist. Und zusätzlich aber auch noch einige religiöse Themen. Und da bin ich bei einem ganz wichtigen Punkt. Nämlich der Film erfährt ja auch relativ viel Kritik. Und wenn ich jetzt mir das ein bisschen genauer anschaue, woher die Kritik kommt und was das für Kritik ist, ja, gerade aktuell eine 2,9 auf Letterboxd, was ja dann doch schon ganz schön schlecht ist für so einen Film, der eigentlich relativ gute Production Values hat, einen sehr guten Cast hat, also die Grundvoraussetzungen eigentlich stimmen. Und das spiegelt sich aber nicht wieder. Und wenn man mal ein bisschen genauer schaut, sehr viele Frauen und auch gerade aus dem feministischen Bereich kritisieren diesen Film. Und das zu Recht. Denn der Film hat eine Protagonistin, die Hauptdarstellerin. An ihr muss sozusagen Leid ausgeübt werden, damit wir sehen können, wie grausam Männer sind. Und leider ist diese Figur so dünn gezeichnet, zumindest drehbuchseitig, dass sie nicht aktiv eingreift, sondern nur reagiert auf das, was ihr widerfährt. Es gibt von ihr tatsächlich im Film nur eine einzige Szene, wo sie etwas Selbstbestimmtes tut. Ansonsten reagiert sie nur auf das, was um sie herum passiert. Und das ist hier ein Kritikpunkt. Und den kann ich nachvollziehen, auf jeden Fall. Zeitgleich, es gibt einen Film, vielleicht kennen ihn einige von euch, wenn nicht, A Promising Young Woman, Empfehlung auch hier von unserer Stelle aus, erfährt ähnliche Kritiken. Und hier ist es halt so, ich kann die Frauen verstehen, die diese Filme kritisieren, gerade wenn Frauen wieder benutzt werden, um dieses Leid eben halt zu transportieren. Auf der anderen Seite finde ich bei allen beiden Filmen, und das ist auch mein Plädoyer halt auch für diese Filme, die machen Themen sichtbar und transparent. Und die sorgen dafür, dass darüber gesprochen wird. Und das kann ich Men hier auf jeden Fall hoch anrechnen. Ich finde das auch sehr gut. Und muss natürlich auch die Kritik hier auch natürlich auch klar anerkennen, selbstverständlich. Aber finde tatsächlich das Transparentmachen von Themen hier ganz wichtig. Und würde mich darauf hingehend auch jetzt auch so einlassen. Möchtet ihr aber ein bisschen mehr zum Thema toxische Maskulinität hören, empfehle ich euch unbedingt den Blog und auch den Filmpodcast Die Filmlöwinnen. Da wird das Thema auch sehr schön behandelt und sehr viele andere Themen, die sich daran anschließen. Und genau, Shoutout hier an Die Filmlöwinnen, haue ich euch unten in die Shownotes rein. Jetzt nach dieser ganzen langen Einführung würde ich sagen, los komm, Stefan, wir gehen mal rein, wir gehen mal in das erste Bild rein, was uns so hängen geblieben ist. Da haben wir vielleicht mal ein schönes Beispiel, wie dieser Film eigentlich so funktioniert.
Ja, sehr, sehr viel Orange. Man möchte fast schon sagen, ein bisschen high-key das Ganze und mit dem Color Grading, also es regnet in dem Moment und wir haben den Blick nach draußen auf London. Und das Color Grading sorgt auch dafür, dass die Lichtpartikel sozusagen von den Regentropfen sogar orange ist. Und wir sind in einer ja ziemlichen dreamy Situation sozusagen. Es sieht eigentlich aus, als würden wir gerade träumen. Dann haben wir den nächsten Shot auf Harper, die ziemlich fassungslos in der Küche steht und ziemlich desillusioniert und traumatisiert aus dem Fenster schaut.
Genau. Das Ganze ist so in so einem sehr, also es geht schon fast ins Rötliche, in so einem sehr orange, dunklen Orange, aber es geht schon sehr ins Rötliche. Auf jeden Fall signalisiert das uns schon, also gerade wenn diese Regentropfen da die Fensterscheiben runtertropfen und das hat schon diesen Rotschimmer, diesen Orangeschimmer, signalisiert uns das ganz klar Blut. Und gerade auch mit diesem Verfremdungseffekt und diesem Slow Motion alles, da wird schon klar, okay, hier passiert gerade was Traumatisches. Und das sehen wir dann auch, da stürzt ein Mann am Fenster vorbei, der Blickkontakt sucht, während er springt mit der jungen Frau, die da im Zimmer steht, welche dann auch die Hauptdarstellerin des Films ist, die Harper.
Und dann bekommen wir ein ziemlich fröhliches, ziemlich aufgelockertes Lied und einen Umschnitt in die grüne Landschaft und Harper ist auf dem Weg in ein Landhaus.
Genau, dieses Lied ist natürlich nicht einfach nur beliebig ausgewählt. Das Lied ist aus den 70ern. 1971 ist das Ganze. Und Love ist sozusagen the Door Opener, sozusagen. Also Liebe ist der Schlüssel, ist sozusagen das Portal. Und das ist so ein bisschen so als erstes Kernelement hier schon mal rauszunehmen. Also okay, Liebe ist irgendwie hier ein wichtiges wichtiger Bestandteil des Films. Müssen wir uns aufheben, werden wir nochmal drauf kommen. Da wird sich bestimmt irgendwo an irgendeiner Stelle irgendein Bogen schließen.
Ja, und das dauert auch nicht lang. Sie kommt in diesem Haus an und lernt den etwas verschrobenen Joffrey kennen.
Der ist ganz schön spleenig, find ich wirklich echt cool, auch mit seinem Dialekt. Und wenn man den Film natürlich weiter weiß, er wird hier noch mehrere Rollen im Film übernehmen. Und er wird auch alle männlichen Rollen in diesem gesamten Film noch übernehmen, mit Ausnahme von Harpers Mann. Ansonsten spielt er hier alle Rollen im Film. Und ich finde sehr schön, in was für eine Maske man ihn reingedrückt hat. Also als ich ihn das erste Mal gesehen habe, habe ich den erstmal gar nicht erkannt. Und er macht das auch vor allem gut mit seinem Dialekt. Und ja, vielleicht ein kleines kleines Detail noch. Die Harper hat sich einen Apfel aus dem Garten von dem Apfelbaum genommen und isst ihn. Und so wie es gefilmt und geframed ist, kommt da selbstverständlich irgendein religiöser Vergleich. Der drängt sich dann natürlich auf. Das ist auch gewollt. Na, dass der Film hier an der Stelle Ex Garland einfach noch mal auf 11 dreht und sagt, Leute, das ist hier ein religiöser Bezug. Das solltet ihr vielleicht noch mal wissen. Versuchen wir nachher noch mal herauszufinden, ob das tatsächlich wirklich so wichtig ist. Da mache ich hier noch mal ganz kurz einen Anker an der Stelle. Wir lernen jetzt ein bisschen dieses ganze Landhaus kennen, wie das aufgebaut ist. Auch sehr schön. Er führt durch diesen ganzen Raum und wir lernen jetzt Harper ein bisschen kennen und auch wie spleenig der Ganze ist. Genau, und zwischendrin gibt es auch immer wieder noch ein paar Rückblenden und ganz wichtig, es wird uns viel Exposition und Gedanken werden uns natürlich auch noch mitgeteilt und zwar mit Hilfe eines relativ coolen Kniffs. Denn die Harper hat eine Freundin, die wahrscheinlich noch in London sitzt und mit der wird regelmäßig gevideocallt und da kann man natürlich ganz clever Informationen einfach mit reinbauen.
Da verliert der Film auch nicht viel Zeit. Legt dann relativ schnell los. Sie lebt sich ein, macht es sich gemütlich, callt mit ihrer Freundin und dann bekommen wir eigentlich auch schon die zweite und wie ich finde sehr, sehr wichtige Rückblende, nämlich zu dem Streitgespräch mit ihrem Mann James. Denn die beiden haben sich getrennt und das Gespräch lief alles andere als gut. Ich bringe da mal ein Zitat aus dem Film. Die beiden sitzen sich gegenüber, wieder in dieser ziemlich verträumten Situation und er sagt, du lässt dich von mir scheiden, du lässt dich nur von dem Mann scheiden, der ich in den letzten Jahren gewesen war. Das ist so der erste Versuch der Relativierung. Er wird scheitern, er wird das nicht hinbekommen und dann tut er das, was man wirklich absolut nicht, also wahrscheinlich das Schlimmste, was man in einer Beziehung tun kann. Er sagt, ich bringe mich um. Ich bringe mich um, weil du dann damit leben musst. Und das ist wirklich die schlimmste Form der Schuldgefühlserweckung. Wenn du mir drohst, dich umzubringen, ist das genau der Grund, warum ich mich von dir scheiden lassen muss, ist dann sozusagen das, was Harper erwidert. Und das wiederum weist darauf hin, für mich zumindest, verstehe ich so, dass das nicht das erste Mal ist.
Schuldgefühlerweckung. Du hast dich mit dem Thema ja auch ein bisschen auseinandergesetzt und da würde mich einfach mal so, so deine Gedanken auch mal dazu interessieren, auch mal allgemein.
Tatsächlich ist es ein, ne, das ist jetzt kein Bashing, aber das ist eine Sache, die von Psychologen auch erforscht wird. Das kommt sehr häufig in Erziehungsformen vor. Das machen sehr häufig, machen das Mütter. Auch Väter tun das. Sie machen das mit ihren Kindern, mit dem Prinzip, siehst du, wenn du dich mal ein bisschen mehr benehmen würdest, dann würden sich zum Beispiel deine Eltern nicht zu häufig streiten. Ja, und damit findet eine gewisse Abwertung statt. Und da wir natürlich auch das Schicksal haben, dass wir unsere Eltern verinnerlichen im Laufe der Zeit, ja, von 3 bis 18 Jahren entwickelt sich der Charakter eines Kindes und wir sind nun mal mit unseren Eltern am engsten verbunden und die sind der Nabel der Welt und dementsprechend verinnerlichen wir auch solche Charakterstrukturen und ehe wir uns darin versehen, Schleppen wir sowas meistens in unser eigenes Leben dann mit, wenn wir dann erwachsen werden, wenn wir unsere erste Beziehung führen und wissen nicht, warum das Ganze immer wieder schief geht.
Er scheint das hier wirklich auch bewusst auch als Mittel auszunutzen oder ist er auch wirklich gefangen seiner Situation? Also das sind ja natürlich nur kurze Rückblenden, aber wie schätzt du ihren in dem Fall ja noch Mann da ein an der Stelle? Ist das wirklich sowas, was du im Alter nicht mehr abstreifen kannst oder kann man das noch abstreifen?
Man kann das abstreifen, soweit ich das rausgefunden habe, kann man das abstreifen, aber das ist mit vielen Krisen und viel Ärger und Depression verbunden, bis hin zu meistens dann einer Psychotherapie und dann musst du dich damit auseinandersetzen und man muss dann tief in sich gehen und sich den Lebenslauf mal anschauen. Man kann auf jeden Fall das Ganze erkennen und bekämpfen.
Hier ist auch so ein Punkt auch im Drehbuch, wo wir auch mal einfach drüber sprechen müssen, denn wenn er so narzisstisch ist und das auch als, ich sag mal, als bewusst einsetzt, um sie zurückzugewinnen, dann sagt er das ja nur, aber meint's halt nicht. Der Film lässt aber auch tatsächlich offen, ob er wirklich absichtlich gesprungen ist oder ausgerutscht ist und dann infolgedessen gestorben ist.
Was meiner Meinung nach ein sehr, sehr cleverer Kniff ist, weil das sorgt auch dafür, dass wir, dass diese Traumatisierung von ihr so unglaublich multipliziert wird. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass, das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber in Anführungsstrichen gesehen, wenn sie wüsste, dass er einfach nur ausgerutscht ist, würde es ihr wesentlich besser gehen. Ja, weil dadurch, dass sie sich nicht die Frage beantworten kann, bin ich jetzt wirklich daran schuld oder nicht, dadurch treibt sie sich selbst auch in den Wahnsinn.
Ein Begriff, den wir hier vielleicht auch an der Stelle auch mit einbringen müssen, ist natürlich auch Gaslighting, ne? Also dieses auch Einreden von Dingen. Und das merkt man ja auch an seinem ganzen Verhalten. Das wird sich im Verlauf des Films, in diesen Rückblenden, wird sich das ja dann auch noch rausstellen. Aber das sieht man hier an der Stelle auch. Verlinke ich euch auch in die Shownotes auch was zum Thema Gaslighting. Also hier kommt so ein bisschen einiges zusammen. Also in wenigen Rückblenden kriegen wir hier, obwohl er ja auch sehr, sehr, sehr traurig aussieht, kriegt man trotzdem ein Bild mit, das ist kein guter Mensch. Das ist hier kein guter Charakter.
Ja, ganz genau. Allerdings lässt auch dazu ahnen, dass, also er taucht ja dann nochmal auf und er sagt dann einen ganz bestimmten Satz und der lässt mich wieder vermuten, dass er eigentlich gar nicht anders kann. Er hat das angezogen bekommen, er hat das eben, wie ich schon erklärte, ins Leben mitgeschliffen, ist erwachsen. Wir sind ja auch alle irgendwie große Kinder, ne? So, und er scheint, er könnte ein kompletter Narzisst sein, oder beziehungsweise, na, ich mag das immer nicht so direkt, diesen Stempel zu drücken. Es sind immer narzisstische Charakterstile, die man an den Tag legen kann. Das könnte sein, allerdings kann es auch pure Hilflosigkeit sein.
Es ist natürlich ein riesengroßes Thema und da haben viele, viele, viele andere schlauere Menschen als wir schon darüber gesprochen. Also hier kommt ein bisschen was zusammen, was in die Shownotes reingeht. Gehen wir mal wieder zurück zum Film. Wir haben jetzt nach dieser letzten Rückblende haben wir einen sehr schönen Umschnitt. Harper tut etwas Selbstbestimmtes in diesem Film. Es ist die einzige selbstbestimmte Tat im gesamten Film, da hatten wir ja schon gesagt. Und das ist sowohl deine als auch meine oder so die des Regisseurs Lieblingsszene des Films. Und hier wird auch vor allen Dingen kein einziges Wort gesprochen.
Das ist auf jeden Fall meine Lieblingssequenz, denn sie tut etwas Selbstbestimmtes und sie tut auch genau das, was in nach traumatisierten Erfahrungen auch das Wichtigste ist. Sie sucht sich Ruhe und geht sozusagen in die Natur und genießt diesen Moment. Sie genießt den Regen, sie genießt den Donner, sie genießt die Natur und erkundet die Umgebung, bis sie zu einem alten verlassenen Tunnel kommt. Da finde ich schon auch cinematografisch gute Kniffe gewählt, wie zum Beispiel den Blick direkt von aus dem Tunnel zu ihr. Das Ganze wirkt wie ein halber Totenkopf. Und dann haben wir einen Gegenshot von Over the Shoulder, wo sie vor dem Tunnel steht. Und auch da, wir sehen einen langen, dunklen, schwarzen Weg und ein ganz klein wenig Licht am Ende des Tunnels. Und was ich auch alles als eine Metapher verstehe, ja.
Ja, das ist, glaube ich, so auch wieder auf 11 gedreht.
Ja. Genau, ja, ganz genau. Genau. Aber ich nehme das mit, ich kaufe das und das ist für mich vollkommen in Ordnung, weil es sieht auch gut aus. Es sieht doch einfach schön aus, ja, muss man so sagen. Und das kommt jetzt für mich die Lieblingsszene. Sie geht da rein, beginnt ihren Namen zu rufen in einer gewissen Form, die fast wie eine Melodie werden kann. Und durch das Echo, das durch diesen Raum erzeugt wird, kommt auch eine Melodie dabei raus. Und dann tut sie das Ganze nochmal, verändert ein bisschen die Tonlage und freut sich über diese ganze Sache. Und das ist meiner Meinung nach eine Sequenz, die für die Diversität in ihrem Leben steht. Sie freut sich, sie hat Lebensfreude und erkennt, dass sie selbstbestimmt ist, dass sie kreative Freiheiten für ihr Leben hat.
Finde ich dieses Mittel, wie es der Film halt macht, also das ist in anderen Kontexten wäre es vielleicht wie so ein Kanon, mehrstimmig, aber hier macht es mit ihrer eigenen Stimme, sie loopt sich sozusagen selber und kann dann den nächsten Loop aufnehmen und durch diesen ständigen Widerhall haben wir dann einen sehr schönen Effekt und dadurch entsteht eben halt auch das musikalische Titelthema des Films.
Ganz genau. Wir haben dann den Moment, wo sie die ganze Situation noch genießt und dann irgendwann am Ende des Ganges erkennt, dass da jemand ist. Und dieser erhebt sich, kommt auf sie zugelaufen und ihr wird Unbehagen. Und sie flüchtet aus der ganzen Situation. Und da kommt meiner Meinung nach ein weiterer sehr schlauer Kniff, denn die Art und Weise, wie der Loop vorher war, hören wir jetzt Krähengeräusche, die auch so ein bisschen, ja, wie gesagt, man kann in tausend Richtungen denken, aber für mich hat das eine gewisse bedrohliche Wirkung auf mich. Das hat für mich eine Wirkung auf Verfolgung. Und das ist ja auch so. Sie fühlt sich verfolgt, rennt weg, beginnt sich der Situation Herr zu werden, aber sie landet wieder vor einem Tunnel und dieser Tunnel ist verschlossen.
Genau, ist zugemauert, die Türe ist zu und sie wird verfolgt und jetzt haben wir sozusagen wieder das gleiche Motiv, bloß umgekehrt. Dieser kleine Hoffnungsschimmer, den es für diesen Moment gab, gibt es im nächsten Moment nicht mehr.
Richtig, ganz genau. Sie fühlt sich wieder unwohl. Das Ganze funktioniert sozusagen nicht, was sie vorhat. Sie kann sich nicht erholen und macht dann ein Foto von der Landschaft und erkennt, dass sie verfolgt wird. Da ist ein grüner Mann.
Genau. Wir haben nach dieser Szene, wo sie das Foto gemacht hat, haben wir noch eine Szene, noch mal einen ganz kleinen Rückblick. Wir sehen London, sehen wir. Wir wissen jetzt, wo dieses Apartment wohl offensichtlich ist. Wer schon mal in London war und da auch schon mal langgelaufen ist, dort hinten ist ja die London Bridge, ist ja dort. Und von da aus, wo man das sieht, ich möchte gar nicht wissen, was man für so ein Apartment da bezahlen muss. Ganz besonders, wenn man diesen Zaun halt davor sieht. Da gibt es eine sehr schöne Randnotiz vom Regisseur selber. Der mochte die ganzen Early 90s Filme mit Hugh Grant. Ich weiß gerade den Regisseur nicht. Wo alle in diesen riesengroßen Häusern gewohnt haben und Apartments gewohnt haben. Alles war groß und es war alles so schön softy und cleaner Look halt. Und diesen Look wollte er auch haben, aber ins Gegenteil dann verkehren. Also er wollte unbedingt, dass die dort auch angesiedelt sind, aber das wie visuell beschmutzen eben halt, aber auch mit der Story halt beschmutzen. Und ja, da sind die halt angesiedelt. Das sieht natürlich alles schön aus, aber lässt natürlich auch Rückschlüsse auf die Figuren zu, welche Gehaltsklasse die wohl irgendwo sich bewegt haben müssen. Das ist auf jeden Fall nicht günstig dort gerade in London.
Das denke ich auch, ja. Und wir bekommen dann schon auch die weitere Rückblende, in der wir dann auch erkennen, das Ergebnis dieses Fenstersturzes, dieses Balkonsturzes, was wirklich nicht schön ist, ein gebrochenes Bein und ein aufgerissener Arm, denn der Mann James ist auf den sehr bespitzten Gartenzaun gefallen, ist schon gestorben. Und wir haben dann sozusagen wieder einen Umschnitt in die Gegenwart. Sie scheint auch ein Workaholic zu sein, weil sie will sich eigentlich erholen, aber was macht sie als erstes? Sie arbeitet.
Ja, aber wenn man irgendwas in irgendeiner Form Dramatisches erlebt hat, egal was, ist ja dann doch dieser Moment, wo man sagt, okay, jetzt einfach mal zu irgendwas machen, was mich davon wegbringt. Das heißt also, wenn die Arbeit flüchten, in irgendein Hobby reinflüchten, sofern das irgendwie geht. Aber Arbeit scheint so das beliebteste Mittel zu sein, weil dich das ja eigentlich komplett aus allem ja eigentlich rausholt, je nachdem, was du natürlich halt machst. Genau. Aber dabei, bei dieser Szene sehen wir, sie telefoniert ja dann auch ein bisschen, Videocall macht sie dann noch mit ihrer Freundin. Und im Hintergrund sieht man dann schon, dass dieser Verfolger offensichtlich bis zum Haus gelaufen ist und da rumläuft. Der sieht halt auch ziemlich spooky aus, dieser Typ. Ja, ich hatte mir hier in meinen Notizen aufgeschrieben, das ist so eine Präform eines Zenobiten hier so ein bisschen. Sie ruft die Polizei und die Polizei können dann diesen Mann festnehmen, ja, wegen Landfriedensbruch. Und die Harper hat ein Gespräch mit einer Polizistin. Und die ist sehr einfühlsam und geht halt auch auf die ganzen Ängste und Sorgen, geht die halt auch ein.
In der Rückblende wird auch gesagt, also sie erinnert sich dann auch an eine Aussage des James, während es um die Scheidung ging. Er sagt ja auch, Harper, wir waren in einer Kirche, wir haben uns etwas versprochen. Und sie erinnert sich daran und betritt sozusagen die örtliche Kirche, um sich mit der ganzen Sache ja mental nochmal auseinanderzusetzen.
Und hier halten wir mal ganz kurz an. In dieser Kirche sehen wir ganz viele Skulpturen. Und zwar von einem Green Man. Und jetzt spulen wir mal zurück ins Jahr 2009. Da hat Alex Garland angefangen, die ersten Drawings für diese Geschichte zu machen. Die drehten sich alle um dieses Mysterium des Green Mans. Das ist so ein bisschen aus der keltischen Mythologie kommt das alles her. Und steht für Wiedergeburt des Lebens. Ihm werden aber noch viele andere Sachen noch beigemessen. Zum Beispiel entstand aus dieser Geschichte des Green Mans eben halt auch The Green Knight, den haben wir auch gesehen, auch A24-Film, sehr begehrt dieses Jahr. Und da gibt es sehr viele interessante Abhandlungen, vor allem auch zu dem Green Man selber. Ist aber auf jeden Fall für unsere Zuhörer, die eventuell auch mal Type O negativ hören, auch die haben irgendwann mal ein Lied darüber gemacht. Wir hauen euch mal was in die Shownotes. Da gibt es ganz viel interessantes Zeug darüber zu lesen. Das würde aber hier definitiv den Rahmen sprengen. Ist aber tatsächlich ein bewusster Unterbau dieser Geschichte und vor allem das Thema der Wiedergeburt des Lebens, was einhergeht mit dem Green Man. Das ist hier vor allem auch Thema.
Und er trägt auch sozusagen metaphorisch alle Wunden des Mannes und ist aber auch ein Symbol des Lebens.
Im gleichen Maße, aber nicht nur den Green Man, sondern wir haben noch die Sheila Nagik. Das ist in dem Fall auch eine mythologische Figur, wird meistens als Hexe dargestellt, nackt und mit einer riesengroßen Vulva dargestellt. Sie steht in dem Fall auch für Geburt des neuen Lebens und die Vulva ist sozusagen wie eine Passage zu diesem neuen Leben, deswegen ist sie auch so riesengroß dargestellt. Und das sind ja jetzt große mythologische Themen. Darüber gibt es Doktorarbeiten, darüber gibt es Abhandlungen, darüber gibt es Bücher, darüber gibt es Filme, Serien, da gibt es so viel. Und wenn man sich damit nicht auseinandergesetzt hat, und wir kommen ja eben halt nicht hier aus dem Britischen, das heißt also, wir haben auch jetzt nicht so viele keltische Rückbezüge bei uns jetzt hier, zumindest in Deutschland, ist es natürlich ein bisschen schwer, da auch anzudocken, weil das nicht bei uns im täglichen Gebrauch auch irgendwo verwurzelt ist. Also wir haben von diesen beiden Figuren hier bei uns in unserem Kulturkreis nicht viel zu finden und nicht viel zu sehen. Heißt also, es ist natürlich cool, wenn man das schon weiß. Wenn man es auch nicht weiß, schadet es dem Film auch nicht. Denn das ist hier nämlich auch so ein Kritikpunkt. Ich finde, dass dieser Unterbau, den finde ich persönlich, den braucht es eigentlich gar nicht bei diesen anderen Themen, die der Film ja sowieso schon verhandelt. Braucht es das eigentlich gar nicht? Und das ist auch wirklich so ein Kritikpunkt, wo man sagen muss, okay, das gebe ich dir schon, aber es hätte es nicht gebraucht. Und ich weiß nicht, wie hast du das wahrgenommen?
In erster Linie habe ich es wahrgenommen als wunderschöne Assoziativ-Cuts, denn das macht der Film sehr gut. Er verzichtet auf Dialoge, wir haben sehr eindringliche Musik, wir haben Gegenschots von diesen beiden Figuren. Wir befinden uns in dieser Kirche und ich muss auch gestehen, dass ich von diesem ganzen Thema vorher, damit habe ich mich kaum beschäftigt und musste mich auch reinlesen. Wie ich gelesen habe, geht es auch bei beiden Figuren gerade eben um Gegensätzlichkeit, ne? Wie zum Beispiel halt, dass der grüne Mann sozusagen die Wunden aller Männer in sich trägt, gleichzeitig aber auch das Symbol des Lebens und für Lebenskraft ist. Genauso wie auch diese Sheila Nagik, die einerseits diese Vulva besitzt als Symbol für Wiedergeburt, aber auch einen negativen Stempel hatte als den Untergang des Mannes, ne? Also die Frau wäre die Sünde sozusagen. Ja, sie ist nämlich auch als Hexe gesehen worden. Deswegen ist sie auch so fratzenhaft dargestellt. Und ich mochte es. Ich weiß, was du meinst. Grundsätzlich die Figuren, die die Harper mit dem ganzen Thema konfrontieren, reichen grundsätzlich aus, um das ganze Thema zu transportieren. Allerdings macht der Film das halt zweimal auf eine ziemlich gute Art und Weise, ne? Wie zum Beispiel mit dem toten Tier. Dann geht die Kamera in das tote Tier hinein. Wir kommen sozusagen wieder in diese Gegenschnitte aus The Green Man und dieser Sheila Nagik. Ich finde, es ist okay, weil ich, also für mich persönlich, ich mag es sehr gerne, wenn ich dem Film manchmal einfach folgen kann, ohne Dialoge hören zu müssen. Und ich denke, das war dem Regisseur einfach nur wichtig.
Aber er hat eben halt diese klare Bildsprache, er hat eben halt diese klaren Bezüge. Und da muss er ja davon auch ausgehen, den guckst du dir vielleicht nicht nur einmal an. Wir sind im modernen Zeitalter, wir haben Zugriff drauf, wir gucken uns den mehrfach an. Wir können auch mal ganz kurz das Bild anhalten und auch mal direkt schauen. Und das tun wir auch. Und hier, kleiner Hinweis, wir reden hier seit langem auch mal wieder über Filmgrab. Also ihr könnt euch jetzt auch Filmgrab aufmachen und könnt auch die ganze Zeit mit auf die Bilder schauen, die wir hier mit besprechen. Habe ich euch ebenfalls in die Shownotes. Die werden heute wahnsinnig lang. Aber was ich halt sagen will, ist, wenn du das Wissen nicht hast, du kannst dich ja schon auf die Bilder einlassen. Ne? Aber er muss sich natürlich jetzt trotzdem, der Kritiken, die da jetzt kommen, muss er sich dann eben halt auch stellen, weil jetzt kann es relativ einfach und schnell auch entschlüsselt werden, was er da eigentlich als Unterbau auch hat.
Im Nachhinein bin ich eigentlich dankbar dafür. Weil sonst wäre das Thema noch eine Weile an mir vorbeigegangen und ich fand das sehr interessant, mich damit auseinanderzusetzen. Und es ist ja auch eine Metapher für das, was noch passieren wird.
Wir gehen mal einfach mal eine kleine Szene einfach weiter. Sie ist ja in der Kirche jetzt nur drin, hat sich umgeschaut, hat dort auch geschrien, weil sie wieder so eine Rückerinnerung hatte.
Flashbacks aus der Vergangenheit sozusagen. Das tut natürlich sehr weh, ne? Der Satz, wir waren in einer Kirche und wir haben uns etwas geschworen. Und wenn dann sowas dabei rauskommt, ist auf jeden Fall schwierig. Und deswegen, ich fand es auch gut, es war so auch richtig in den Punkt rein, dass sie halt direkt in die Kirche geht. Und wir dann den Bezug sozusagen nochmal zu diesen zwei Figuren bekommen, die ja auch in etlichen Kirchen zu sehen sind. Und dann geht sie hinaus, um sich von dem Flashback zu erholen und trifft da auf jemanden. Das ist der Samuel, ein junger Spund mit einer Maske, einer weiblichen Maske. Und der hat etwas sehr Bedrohliches, etwas sehr Aggressives. Ja, er wirkt wie ein etwas wahnsinniger Junge und spricht sie an. Er möchte mit ihr spielen, möchte verstecken mit ihr spielen, genau. Und aber also ich sage ganz ehrlich, also die Art und Weise, wie er gefragt hat, ich hätte auch nein gesagt.
Genau. Und weil ihm die Antwort nicht gefällt, beleidigt er sie dann und er wird dann auch ein bisschen zurückgepfiffen, denn dann kommt eine neue Person mit ins Spiel.
Der Priester.
Genau, der Priester. Also die beiden sind so, wie ich finde, so mit das Schlimmste mit im Film, was es gibt an diesen Personen, die alle von Rory Kinnear dargestellt werden. Und er macht das wirklich sehr, 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 sehr gut. Spätestens bei dem Jungen dürfte es dann auch dem Letzten aufgefallen sein, okay, das wird ja alles von dem gespielt. Genau, das war auf jeden Fall ein sehr befremdlicher Effekt. Man sieht, dass das so drüber gelegt ist. Und ich finde das aber wiederum sehr gut, dass man sehen kann, dass es drüber gelegt ist. Also, dass die CGI-Gesichtsmaske drüber gelegt worden ist.
Und also ich fand es auch handwerklich ziemlich gut.
Also ich habe tatsächlich schon Besseres gesehen und es wäre auch Besseres möglich, was der Film uns ja dann noch zeigt. Aber dass man sieht, dass auch das eine Maske ist oder sozusagen, dass das nicht echt ist, fand ich tatsächlich ziemlich gut gerade in dem Moment.
Ja, oder zumindest ein jüngeres Ich von den Protagonisten, die wir noch kennenlernen werden.
Auf jeden Fall fragt der Priester sie, warum sie geschrien hat und möchte jetzt sozusagen ihr beistehen, dass sie reden kann und sie erleichtert sich und redet mit ihm. Er macht hier in diesem Gespräch zwei Dinge. Und die fallen einem natürlich auf und das ist super unangenehm. Zum einen berührt er ihre Knie, also ihre Schenkel. Und zum zweiten macht er etwas und das, also wenn du das siehst, also das zieht einem so ein bisschen so wirklich den Boden unter den Füßen weg.
Zitat, er meint ungefähr, haben sie ihm je die Möglichkeit gegeben, sich zu entschuldigen. Ja, und somit haben wir wieder das Thema der Schuldgefühlserweckung, das Ganze frisst sich rein. Also man merkt, also das ist ja auch das Schöne, dass wir Figuren haben, die um die Hauptfigur gebaut sind, damit wir das Innere erfahren. Und Das wird sozusagen nochmal schön herausgearbeitet. Die Schuldgefühlserweckung ist etwas, wo sie sich nicht entziehen kann. Und selbst derjenige, der für sie da sein könnte, wir erinnern uns, dass sie mal in einer Kirche geheiratet hat und eigentlich mal eine gute Zukunft vorgehabt hat. Selbst dieser Mann, also selbst ein Mann, der das Ganze vertritt, schlägt da nochmal so richtig auf die Wunde und zieht sie extrem nach unten, ja, und die Reaktion ihrerseits ist ziemlich logisch entzieht sich der Situation.
Ich finde das auch sehr bemerkenswert an der Stelle. Das hat vorhin schon gesagt, der Blick, den Alex Garland im gesamten Film hat, ist immer aus ihrer Perspektive. Und wenn der Priester hier übergriffig wird, dann sieht man die Totale wirklich nur objektiv, aber niemals aus seiner Subjektive. Und das finde ich wirklich sehr gut, dass er wirklich sich ganz klar entscheidet, dieser Film ist aus ihrer Perspektive erzählt.
Ja, das macht er auch die ganze Zeit.
Genau, es gibt nur eine einzige Szene und über die müssen wir nachher nochmal reden, wo er das tatsächlich bricht. Dann haben wir einen Sprung und dann passiert etwas. Dann sehen wir sozusagen die Auferstehung, Wiedergeburt dieses Green Mans, den wir so eine Art Höhle sitzen sehen, so ein bisschen wie erleuchtet in der Dunkelheit und so eine kleine, wie nennt man das, eine Montage-Szene.
Ja. Assoziativ-Edits. Die sozusagen Bilder produzieren, die für sich selbst sprechen sollen und wir sozusagen auch, also man bekommt nichts erklärt und ja, wie du schon sagst, man müsste ein bisschen Vorwissen haben, um die Symbolik des grünen Mannes zu erkennen und damit werden wir eigentlich auch schon wieder zurückgelassen. Ja, das geht nicht lang, nur ein paar Sekunden und dann sind wir.
Und da ist es wirklich einfach nur mal so, letztes Mal so dieser Einwurf von mir, vielleicht wird das jetzt hier auch ein bisschen klarer, meine Frage oder so ein kleiner Kritikpunkt halt, wenn ich kein Vorwissen habe, dann wirkt diese Szene natürlich schon, was ist das? Ist das jetzt Kunst oder kann das weg? Arzi-Farzi, all so eine Sachen, das muss sich der Film ja tatsächlich ja auch gefallen lassen von vielen Leuten, die den Film gesehen haben, einfach nur, weil sie es natürlich nicht wissen. Es ist immer schön, wenn ein Film zumindest versucht, sich selbst zu erklären. Ich finde das immer gut, dass die Themen, die dem RegisseurInnen da wichtig ist, dass die das schon dem Zuschauer zumindest eine Möglichkeit geben, das mit an die Hand zu geben. Hier wird Vorwissen ja abverlangt, um das verstehen zu können. Natürlich sind diese Figuren sowieso schon symbolhaft genug und haben natürlich, da kann man sich schon was draus bilden. Okay, eine riesengroße Vulva-Öffnung. Wir haben dann immer diesen Green Man haben wir noch und irgendwann kommt dann so ein, ich kann es mir schon irgendwie zusammenreimen, aber so richtig klar und auch das Thema der Wiedergeburt wird dadurch bei mir hier an der Stelle auf jeden Fall nicht.
Ja, nur allerdings habe ich mir die Frage gestellt, also klar, man hätte vielleicht auch noch 2 Minuten produzieren können, indem wir eine Exposition dieser ganzen Mythen noch bekommen können, aber ich habe mir halt die Frage gestellt, ob mich das nicht rausgenommen hätte.
Ja, das ist halt einfach die Frage, Alex Garland ist jetzt nicht der schlechteste Drehbuchschreiber, aber wie kann man das halt tatsächlich einbauen. Also darum geht es eben halt auch, wo auch Hitchcock auch immer gesagt hat, so das ist halt die bittere Pille, die muss man halt schlucken und das muss man halt so gut einbauen, dass man es im besten Fall nicht mitbekommen oder so schnell und geschickt machen oder durch irgendwelche anderen Sachen ein bisschen ablenken. Aber Hauptsache, wir haben halt die Informationen.
Stimmt, da gebe ich dir recht. Ich denke da gerade an den wundervollen Dune, ne, von Denis Villeneuve, wo man das auch so geschickt macht. Man hat zum Beispiel für Dune hat man 300 Seiten einfach nur für den Anhang, um zu kapieren, wie dieser Planet funktioniert. Und in diesem Film haben wir diese Stelle, wo sich der Junge auf seine Reise vorbereitet und er diesen Projektor sozusagen neben sich stehen hat. Und wir haben, weiß ich nicht, 30 Sekunden, in dem wir halt so eine Geschichte erklärt bekommen. Und in der ist so viel Informationen drin, damit wir die Welt der Figur erkennen. Stimmt, in der Hinsicht gebe ich dir recht, so ein Kniff hätte es wahrscheinlich gebraucht, damit man noch ein bisschen mehr Zugang zu dieser Mythologie hat.
Ja, und der Film ist sich da jetzt hier nicht so schade, solche kunstvoll gestalteten Szenen einzufügen, dann ist es doch auch sicherlich möglich, eine kunstvoll gestaltete, Erklärung vielleicht für diesen mythologischen Unterbau noch mitzugeben oder zumindest eine, die es uns besser verstehen lässt. Aber das ist jetzt hier wirklich so, kann, muss aber nicht, aber es ist einer von den Kritikpunkten, die ich jetzt auch, über die ich auch sehr viel auch gestolpert bin. Gebe ich denn auch, hat mich aber tatsächlich beim ersten und auch beim zweiten Mal eigentlich überhaupt nicht gestört, sondern eher neugierig gemacht, was ist denn dahinter? Also es hat mich tatsächlich einfach dazu gebracht, nachzuforschen. Und das hat ja auch was.
Richtig, und vor, also und ich muss auch sagen, es macht mir halt einfach auch Spaß. Ich mag ja halt auch manchmal Sachen zu sehen, die ich nicht sofort verstehe, aber in der letzten halben, dreiviertel Stunde habe ich einfach auch bewiesen bekommen, dass der Regisseur mich ernst nimmt und mir auch etwas Ernstzunehmendes gerade transportiert, und dann nehme ich das mit und dann recherchiere ich gern. Davon abgesehen, so kurz vor dem Climax macht er das Ganze ja nochmal. Dann gibt es ja auch nochmal so ein paar Assoziativ-Edits, wo wir unglaublich eindringliche Musik hören. Und es, ja, wahrscheinlich könnte man den Stempel Azi-Fazi draufdrücken, so, aber mich holt es schon ziemlich ab.
Genau, nach dieser Auferstehung, Wiedergeburtsszene oder wie wir sie nennen wollen, geht's in den Pub. Und jetzt spätestens hier an dieser Stelle sollte wirklich dem allerletzten jetzt wirklich klar sein, okay, Rory Kinnear spielt hier wirklich alle Rollen.
Wir treffen halt den wundervollen, mir absolut Spaß machenden Jeffrey wieder, den absolut aus der Zeit gefallenen Jeffrey, der gerade Kreuzworträtsel spielt. Dann kommt der Polizist hinzu, der auch von ihm gespielt wird, der Jimmy. Wir haben den Barkeeper Franklin, der extrem unscheinbar ist, dem auch scheinbar alles egal zu sein scheint. Und wir haben da so zwei etwas suspekt wirkende, doch sofort auf den ersten Anblick bedrohlich wirkenden Brüder. Sie wirken auf jeden Fall nicht sympathisch, sagen wir es mal so. Ja, genau. Und sie kommt in diesen Pub rein, trifft auf Jeffrey. Da kommt auch wieder so ein kleiner Hint, ne? So, du nimmst auf gar keinen Fall ihr Geld an, ich übernehme die Rechnung. Ja,
Genau, schöner kleiner Einwurf. Garland sagt es auch so, er wollte kleine und große Bedrohungen in diesem Film haben. Und Jeffrey, also Geoffrey geschrieben, aber Jeffrey gesprochen, habe extra nochmal drauf geachtet, aber die sagen alle Jeffrey, macht eben halt auch hier ganz viele kleine Aussagen und vor allen Dingen auch, das sind so Mini-Übergriffe, die da halt auch
diese
passieren.
Mikroaggressoren.
Ja, ganz genau das. Und dieses auch, nein, 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 ich übernehme die Rechnung. Das heißt also, das ist ja schon, er nimmt ja schon Einfluss und Eingriff auf ihre freie, eigene Entscheidung. Und das ist ja ein sehr unangenehmes Gefühl.
Ja, sie geht in diese Situation und erfährt sozusagen von dem Polizisten, Jimmy, dass die Verhaftung zwar erfolgreich war, aber dass der Mann, der grüne Mann, der vorher noch verhaftet wurde, der sie ja, der eher nachgestellt hat, dass der freigelassen wurde. Und aufgrund ihres Entsetzens, sie versteht das nicht, sie fragt warum, kommt gleich wieder die nächste Form der Abwertung, denn Jimmy ist auch jemand, der ganz offensichtlich sehr von sich überzeugt ist. Der Meinung ist, er steht fest im Leben und er ist der Mann, den man, ne, da passt einfach alles. Und ich krieg den Satz nicht mal ganz zusammen, aber er sagt so in ungefähr, was meinen Sie wirklich, dass von diesem Mann Gefahr ausgeht? Und das ist halt schon eine Form der Abwertung, dass die Ängste der Frau werden in dem Moment einfach nicht ernst genommen und sie werden einfach runtergeredet.
Suggestive Frage mit dem Ziel, einfach nur sie dazu destabilisieren und vor allem zu diskreditieren. Und sie verliert natürlich auch mit so einer Aussage halt ihr Standing. Und das ist zum Beispiel auch sowas, Achtung, auch hier Triggerwarnung, aber gerade wenn es um sexualisierte Gewalt geht, auch bei Frauen, diese ewig langen Verhöre, die Frage, welche Klamotten haben sie da getragen? Warum sind sie nachts noch so spät erlernen gegangen? Sind sie sicher, dass sie da nicht vielleicht hier jemanden provoziert haben und all so eine Sachen? Das schwingt hier mit, denn der Polizist ist ja jemand, der dich ja eigentlich zu protect und serve auch beschützen soll und nicht dich hinterfragen soll. Also gerade wenn es darum geht, die Bedrohung ist ja wohl da gewesen, also auch real, zumindest für sie. Und die haben auch jemanden verhaftet. Also das sind ja Dinge da. Und die Polizistin, und hier also wieder der Anker, war wirklich die Einzige, die sie da an der Stelle ernst genommen hat. Also eine Frau hat sie ernst genommen, ihr zugehört und sie da auch aufgefangen, weil sie diese Bedrohung und Ängste halt auch verstehen kann.
Ja, ich würde an der Stelle mal kurz ein bisschen abschweifen wollen, denn ich möchte mal ganz kurz zu dem Thema Traumatisierung nochmal kommen. Das ist ein sehr, sehr interessantes Thema, denn bei den Gedächtnisarten, du hast gerade etwas angesprochen, ne, wenn Frauen nach Übergriffen ewig lang verhört werden, Dann werden die immer gefragt, so, ja, was hatte der an und so weiter und so fort. Das sind Dinge, die Menschen grundsätzlich nach Traumatisierung kaum abrufen können, denn es gibt einen Unterschied zwischen dem expliziten Gedächtnis und dem impliziten Gedächtnis. Da empfehle ich auf jeden Fall, sich mal ein bisschen damit zu beschäftigen. Man muss nicht besonders tief reingehen, aber das ist auf jeden Fall sehr, sehr gutes Wissen. Explizites Gedächtnis speichert Dinge ab, die wir uns bewusst merken müssen oder möchten, zum Beispiel so Login-Daten, Vokabeln für einen Test, Telefonnummern, Geburtstage, banale Dinge, ja, also wie zum Beispiel, was hat er angehabt? Zum Beispiel Menschen, die bei einem Banküberfall dabei gewesen sind, können sich häufig nicht daran erinnern, was die angehabt haben, ob der eine Brille hatte oder sonst sowas. Da das Dinge sind, die wir uns bewusst wieder abrufen müssen. Und die meistens auch überschrieben werden von dem implizierten Gedächtnis, denn das Unterbewusstsein unser aller ist definitiv das stärkste Bewusstsein. Auch wenn wir das nicht glauben, aber das Unterbewusstsein merkt sich einfach alles. Und das ist verbunden sozusagen mit unseren Gefühlen. Und ich nehme mal an, dass viele Menschen das nicht wissen und auch Leute, die Frauen so abwerten und sagen nach dem Übergriff, ja, warum weiß sie das nicht?
Wir sind ja im Pub, ich muss ganz kurz, damit wir uns hier wieder finden. Wir waren ja jetzt im Pub und sie gehen dann auch wieder danach, diese Situation.
Ja, wir haben den nächtlichen Gang nach Hause und wir sind dann sozusagen schon wieder mit ihr auf der Couch. Sie skypt wieder mit ihrer Freundin. Das Ganze steht kurz vorm Climax, wie ich finde. Die beiden kotzen sich darüber aus, dass derjenige wieder freigelassen wurde. Es ist auch ganz klar, dass ihre Freundin sie jetzt besuchen wird sozusagen. Sie sagt, ich komme jetzt vorbei, wir kümmern uns um die ganze Sache. Sie ist auch nicht gerade auf den Mund gefallen. Und wir haben da ziemliche Störgeräusche, Effekte sozusagen. Scheint so ein bisschen im Raum zu stehen, ob sie, also in dem Moment scheint überhaupt im Raum zu stehen, ob sie überhaupt mit ihr telefoniert oder nicht. Also ich habe mich im Kino zum Beispiel mehrmals gefragt, ist das gerade überhaupt real, dass sie mit ihr redet? Denn wir haben so gewisse Distortions, immer wenn sie ihr die Adresse durchgeben möchte.
Und dann der Green Man, der sie dann verfolgt und dann auch, ihr zu antworten scheint, ich weiß, wo du bist und all so eine Sachen. Und in diesem ganzen Verlauf, es gibt hier eigentlich noch eine kleine Rückblende und die finde ich sehr wichtig, wo ihr Mann ihr das Telefon ja auch schon weggeschlagen, das hat er schon vorgemacht, das Telefon geschlagen, aber er was anderes macht. Das heißt also, wir sehen jetzt diesen Kernstreit und wie es dazu kommt, dass ihr diesen Rückblenden selber um eine blutige Nase hat. Und darüber würde ich gerne nochmal sprechen wollen, denn der Film macht hier das erste und einzige Mal in diesem Film einen kleinen Bruch. Der Film ist die ganze Zeit immer aus ihrer Perspektive heraus erzählt, aber in dieser Rückblende sehen wir, woher sie die blutige Nase kommt, denn er schlägt sie. Und das ist aus seiner Perspektive gefilmt, also filmt. Also dieser Schlag in ihr Gesicht ist wirklich direkt aus seiner Perspektive, also aus die des Täters. Und meine Frage ist tatsächlich jetzt hier einfach mal so in den Raum, warum eigentlich? Weil das, also es macht ja eigentlich im Sinne des Films für das, was Garland hier vorhat, ja eigentlich ja keinen Sinn. Er will es ja aus ihrer Perspektive darstellen. Hier sind wir jetzt aber der Täter. Eine Möglichkeit ist die, vor Ort, kleiner Raum, wir können es nur so auflösen. Also da sagt dann auch der Editor, ich nehme den Take, weil wir müssen den Einschlag sehen und den sehen wir am besten aus seiner Perspektive, weil bei einer neutralen Perspektive würden wir das ja, also objektiven Perspektive würden wir das ja von der Seite sehen, dann würden wir den Impact aber so nicht wirklich sehen. Und da ist jetzt tatsächlich die Frage, wenn Garland sagt, okay, wir nehmen jetzt aber die aus seiner Perspektive. Also normalerweise sowas dreht man immer in verschiedenen Einstellungen, damit man im Schnitt immer noch sagen kann, okay, wir nehmen mal lieber die Einstellung, die funktioniert halt. Ist das tatsächlich jetzt eine inhaltliche Entscheidung zu sagen, nein, hier möchte ich euch zeigen, dass die Gewalt vom Mann ausgeht und wir jetzt der Mann sind. Oder aber ist es die technische Entscheidung, das funktioniert besser, damit wir diesen Impact besser spüren können. Ich glaube, bei diesem Budget, was der Film hatte und wie der gedreht worden ist, dass es da kein Problem gegeben hätte, das so zu machen, dass man das objektiv machen kann. Wir befinden uns wieder auf diesem Gebiet des Kaffeesatzlesen. Da haben wir uns jetzt in den letzten Folgen noch ganz gut drinne vorgearbeitet. Aber ich sage, so ist eine bewusste Entscheidung. Allerdings habe ich keine Erklärung, warum. Und das wäre vielleicht einfach eine Frage für euch da draußen. Habt ihr eine Erklärung, warum wir diese Einstellung, nur diesen Hit auf ihr Gesicht, warum wir den aus seiner Perspektive sehen, warum wir jetzt hier in die Täterseite wechseln? Das würde mich interessieren. Haut uns mal in die Kommentare und vielleicht ergibt sich ja dann doch noch der ein oder andere gute Dialog darüber.
Ja, sie merkt, dass etwas nicht stimmt. Ja, wir haben diese Distortion der Mobilfunkverbindung sozusagen. Es ist immer abgebrochen und es ist auch so ein ziemlich beklemmender Moment, weil wir uns wirklich in dem Moment auch fragen, so, in was für einem Film bin ich hier eigentlich gerade? Und ist das Ganze eigentlich alles echt? Wir hören Geräusche, es fliegt etwas durchs Fenster. Ja, und das ist etwas, was mir beim zweiten Mal aufgefallen ist, was ich sehr, sehr gut finde. Ich glaube, dass sich Alex Garland dabei so einen gewissen Kniff ausgedacht hat. Wir spulen noch mal kurz zurück. Sie geht in diesen Tunnel, führt sie singt diese Melodie, verändert die Melodie, hat Freude, dann wird die Freude aufgelöst in Bedrohung, umgewandelt in Bedrohung und sie rennt weg und der Loop wird wieder abgespielt in Form von Krähengeräuschen. Und jetzt fliegt diese Krähe durchs Fenster hinein. Ja, sie weiß auch, wir haben das auch wunderbar kameratechnisch eingefangen, dass wir nicht wissen, erstmal 30, 40 Sekunden lang, was da überhaupt passiert. Und dann sehen wir, dass da eine Krähe liegt, die durchs Fenster geflogen ist. Sehe ich jetzt auch wieder als eine kleine Metapher, dass diese Verfolgung auch über sie hereinbricht. Und da dachte ich mir, das könnte ein cleverer Kniff sein dafür, dass sie tatsächlich einfach nur unter Verfolgungswahn leidet. Was ich halt noch weiß, ist einfach, dass in dem Moment, als ich diese Krähen das erste Mal gehört und also richtig wahrgenommen habe, und sie flüchtet ja auch gerade, hatte ich das Gefühl von Verfolgung und Beobachtung. Und das ist ja auch ein ziemlich kreativer Edit. Also wir haben diese Musik sozusagen, wir haben diese Melodie, dann rennt sie weg und auf einmal haben wir diesen gleichen Loop nochmal in Krähengeräuschen. Und also warum macht er das? Warum hab ich diese Krähengeräusche in dem Moment, als sie aus diesem Tunnel flüchtet? Warum?
Die Krähe fliegt ins Fenster, hat sich am Flügel verletzt und der Jeffrey, der bricht ihr dann das Genick, weil den Flügel kann man halt ja nicht mehr operieren, reparieren, wie er sagt. Vielleicht ist das ja die Metapher. Also sprich, also die Angst, die sozusagen wieder das Fenster reingeflogen kommt, hat er hier beseitigt, aber die Angst kommt immer, immer, immer wieder hoch.
Ja, möglicherweise.
Das ist.
Also da kann man so viel reininterpretieren und das ist auch genau das, was ich an diesem Film so toll finde. So, ich habe das beim dritten Mal, habe ich gemerkt, dass ich wieder so in andere Richtungen überlegt habe. Ich bin aber dabei erstmal so geblieben und bin mir einfach sicher, dass mit jedem Mal, wo man diesen Film sieht, kann man eigentlich sozusagen eine neue Interpretation draus ziehen. Und das gefällt mir.
Man kann jetzt hier einfach so wirklich festhalten, der ganze Film ist halt einfach eine riesengroße Ideenansammlung für Metaphern, die in wirklich wunderschönste Bilder gefasst sind. Er erzählt hier sehr viel über eine Bildsprache. Und ich würde hier vielleicht mal ganz kurz einen Stopp mal machen und über die Bildsprache einfach mal reden, über diese Visualität, weil ich glaube, an diesem. Ich glaube, also an diesem Punkt kann man auch wirklich einfach mal sagen, also dieser Film ist wahnsinnig, wahnsinnig toll fotografiert. Da sind Entscheidungen getroffen worden, die sind wirklich so stunning. Also was sie da für Linsen verwendet haben, ich finde auch diese vielen Einstellungen, wo die mit einer sehr, 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 sehr offenen Blende da gerade im Grün arbeiten, dass an den Rändern alles wirklich so cremig im Bokeh verschwimmt und das ist so ein wahnsinnig toller Effekt. Der ist wahrscheinlich auch, was nicht wahrscheinlich, der ist definitiv sehr schwer auszuführen, ganz besonders bei Tracking-Shots. Also bei diesem einen Tracking-Shot im Wald dachte ich mir auch so, meine Güte, hier möchte ich kein Fokusbruder gewesen sein. Bei Offenblende wahrscheinlich, was wird das gewesen sein, 1,4 oder sonst irgendwas. Also wie hier Foto, F-Stops, nicht ein T-Stops. Dachte ich mir, meine Güte, also das ist schon auf der einen Seite beeindruckend, aber sieht erstmal toll aus. Also ich lasse mich dann natürlich komplett einsaugen in die Welt und das gibt dem auch so einen dreamy Look zusätzlich.
Genau, und wenn wir zum Beispiel den Ort oder beziehungsweise das Landhaus abgebildet bekommen, dann bekommen wir immer eine sehr geschlossene, sehr objektive Bildgestaltung. Wer sich mit Fotografieren ein bisschen auskennt, wir wissen, ne, objektiv und geschlossen, es gibt keinen Raum für Interpretation, es ist alles klar abgedeckt sozusagen. Und vieles ist auch extrem in der Mitte, also objektiv, ne? Wir haben da den Verzicht auf 5000 goldene Schnitte. Es sind dann am Ende doch wieder welche drin. Ne? Das ist ja auch der Kniff des Kameramanns. Und der gibt mir das Gefühl einer doch recht stabilen Welt.
Genau, das Einzige, was er macht, um das ein bisschen zu distorten, ist tatsächlich selber mit Farben dann hier zu arbeiten, mit Signalfarben. Das heißt, also wir haben immer Rot-Grün, diesen klassischen Kontrast. Das ist hier so ein Element. Und wenn man jetzt natürlich sagt, ach Mensch, das hat doch der Regisseur entschieden. Der Regisseur Garland sagt selber halt auch, dass die Bildgestaltung zu einem Großteil aber auch auf den Kameramann zurückzuführen ist. Und ich fand hier was sehr bemerkenswert, was ich jetzt auch durch die Dokumentation beziehungsweise Behind the Scenes auch so ein bisschen mitbekommen habe, ist die Arbeitsweise von Garland selber, dass er kollaborative Prozesse am Set auch wirklich anstrebt. Und da gibt es sozusagen zwar eine Vorstellung, wie eine Szene sein soll, aber die kann von den jeweiligen einzelnen Mitgliedern am Set auch ausgeführt werden. Schönes Beispiel, dieses Kleid, dieses Kostüm, was die Harper zum Schluss anhat, das hat sich die Schauspielerin zum Beispiel selber ausgesucht. Und er gibt sozusagen allen Leuten am Set die Freiheit, die sie brauchen, weil die führen ja nicht nur einfach nur einen blöden Job aus, sondern die sind ja auch Meister ihres Faches eben
Und
halt.
sollen ihre Gefühle mit einbringen.
Und nicht nur Gefühle, sondern vor allem auch ihre Erfahrungswerte auch mit reinbringen. Was ist gut halt? Wenn die Schauspielerin das Kleid aussuchen kann, dann ist das tatsächlich auf einer Gefühls- und Rationalebene komplett ihre Entscheidung, aber die zum Mehrwert für den Film trägt. Und ich finde es das schön, dass dann Garland auch selber sagt, so, ja, schön, dass ich hier der Director bin und dass alle sagen, dass das alles auf mich zurückführt. Und er sagt es aber im Interview, dass es das eben halt nicht ist, dass es ein Zusammenspiel aus den einzelnen Departments und Akteuren ist. Und das finde ich tatsächlich sehr gut. Und wenn er denn die Credits dann an der Bildgestaltung auch noch dem Kameramann noch abgibt, das ist natürlich auch eine tolle Sache. Und er hat es on record gesagt, aber auch in verschiedenen Interviews auch von sich gegeben, finde ich eine gute Sache. Ich sag mal so, jemand anderes mit einem größeren Ego hätte das einfach nur auf sich einfach nur gemünzt.
Ja, und vor allen Dingen halt, also ich finde, dass der Climax, also dieser Build-up in den Climax, in dem wo wir ja kurz davor stehen, finde ich großartig gemacht. Wir haben dann einen Moment, wo sie fängt ja auch langsam an, richtig durchzudrehen. Sie macht den Jeffrey auch klar, dass sie immer noch verfolgt wird. Und Jeffrey schreitet zur Tat. Ne? Er sagt, wenn eine Jungfrau Für eine Jungfrau in Nöten bin ich genau der richtige Mann. Was auch so anerzogenes, maskulines Gequatsche ist.
Das so zotige Sprüche halt, aber ich finde, er sagt noch viel, 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 viel.
Richtig, er geht vor zur Tür und sagt, du hast die gleichen Eigenschaften wie ein gescheiterter Soldat. Und man glaubt in dem Moment so, er sagt das gerade zu ihr. Er ist ja auch ziemlich verschroben. Er steht also da und so. Hat mein Vater gesagt. Da war ich gerade einmal 7. Und dann kommen wir wieder zu dem Punkt, dass diese toxische Maskulinität ganz offensichtlich auch eine Sache, die ist, die ja, wir verinnerlichen.
Ja, es ist halt leider wirklich so dieses klassische Ding, du darfst als Mann keine Gefühle zeigen. Du musst stark sein, das darfst du nicht machen. Das geht aber auch mit solchen Sachen los. Es gibt viele Kinder, denen ist das egal, ob das was pink oder rosa ist. Das ist ja keine schlechte Farbe. Aber auch hier wird gesagt, das wird Frauen zugeordnet und das wird Männern zugeordnet. Und das darfst du halt nicht. Sind so viele kleine Dinge, die dann dafür sorgen, dass vor allen Dingen eben halt auch Gefühle unterdrückt und reingefressen werden. Und das spiegelt sich dann eben halt dann irgendwann später dann mal wieder. Das kommt alles wieder in einem sehr toxischen Verhalten. Und hier kriegen wir sozusagen immer so diese kleinen Einsprengsel, kriegt man halt mit drinne. Auch das ist wieder hier komplett on the nose. Das sagt der Regisseur frei raus. Es ist wieder alles auf 11 gedreht. Aber es unterstreicht zumindest die eine von den vielen Grundaussagen des Titels Man.
Und wir bekommen dann auch noch mal ein Assoziativ-Edit sozusagen. Wir kriegen noch mal Rückblenden von der Sheila Nagik und dem grünen Mann. Die Äpfel fallen vom Baum. Es ist eigentlich wirklich extrem schwierig, diese Sequenz zu erklären, so, weil ja auch alles so durcheinander ist, ne? Er geht nach draußen, das Licht geht aus. Man fragt sich, was zur Hölle ist hier gerade los? Auf einmal geht das Licht wieder an, der so, ach, ist doch alles in Ordnung halt so. Also dieser Typ, der multipliziert das mit seinem schroben Gehabe halt auch nochmal so richtig nach oben und
Wir haben so ein bisschen jetzt so ein Home Invasion und der Film geht jetzt ein bisschen hier über Tische und Bänke. Ich habe ein bisschen auf die Uhr geschaut. Es waren noch 40 Minuten Laufzeit, als sie zu Hause war und dann diese ganze Bedrohung, also mit Jeffrey und diesen anderen, also diesen anderen Inkarnationen, dann in dieses Haus kommen. Die Männer, der Priester, der Junge, die kommen alle ins Haus und bedrohen sie von allen Ecken und Enden, auch der Polizist. Und sie versucht zu flüchten und fährt dabei den Jeffrey um mit dem Auto, kommt wieder ins Haus und dann kommt der Green Man. Steht im Vorgarten.
Zu der Krähe nochmal, ja. Wir haben sozusagen diesen jungen Samuel in der Küche, der diese Krähe, der mit der toten Krähe auch spielt, dann auch noch so Sachen sagt, so, du hast mir wehgetan, willst du mir nochmal wehtun, du wolltest nicht mehr mit mir spielen. In dem Moment hatte ich für mich persönlich verstanden, dass, also zumindest hätte ich mir denken können, dass sie eigentlich die ganze Zeit nur mit diesem Jeffrey zu tun hat. Dass sie einen Verfolgungswahn erleidet, der nur durch seine Mikroaggression sozusagen ausgelöst wird. So, weil er scheint ja sozusagen auch irgendwie alle Figuren zu sein. Ja. Und dadurch, dass diese Krähe da reinfliegt und wir erinnern uns, dass dieser krass kreative Edit halt ist, der ja auch eigentlich irgendwie die Frage offen lässt, warum er das überhaupt macht, hat mir sozusagen eigentlich das Gefühl gegeben, dass ich hier eigentlich alles in Frage stellen kann, was ich hier gerade sehe. Ja, also ob ich zum Beispiel wirklich diese beiden Brüder in dem Landhaus, in der Bar zum Beispiel getroffen habe, ob ich wirklich diesen Franklin Barkeeper jemals gesehen habe, ob ich Jimmy, den Polizisten, dann, der ja auch nochmal im Garten steht, ob ich den auch wirklich gesehen habe. Also in dem Moment für mich war das so, dass ich alles in Frage stellen kann und dass sie sozusagen unter Verfolgungswahn leidet und dass die Frage im Raum steht, dass sie eigentlich seit Beginn des Films, also seitdem sie in dem Haus angekommen ist, nur einen einzigen Mann die ganze Zeit sieht. Was denkst du darüber?
Es ist schwer, also für mich ist das sehr schwer, weil der Film gerade im letzten Drittel ja ganz viele Sprünge macht. Der lässt diese ganzen Figuren, die sie ja gesehen haben muss, über den Tag zumindest hier nochmal auftauchen und sind das dann Selbstgespräche, die führt? Weil die sind ja dann wahrscheinlich gar nicht in dem Haus dann drin, sondern es sind ja dann Gespräche mit sich selbst. Aber das sind auch sehr merkwürdige Selbstgespräche, die führt. Also gerade die mit dem Priester. Der Priester, der sie sozusagen für die Ursünde verantwortlich macht. Hier haben wir sozusagen nochmal den Apfelbaum, haben wir halt nochmal, ja, diese Ursünde im Paradies. Die Frau, die alle verführt und schuld sozusagen an dem Unheil ist, was sozusagen reingekommen ist. Das sind ihre inneren Monologe. Das wäre sehr krass halt, was dieser Figur dann wiederum zutraut. Also ich habe das immer so verstanden, hier will der Film ganz klar, also hier will Alex Garland einfach nur mit uns reden und er gibt da alles in diese Szene halt rein. Vielleicht ist es ein Gespräch, was mit Geoffrey hat, aber das ist ganz, ganz, ganz schwer für mich zu fassen. Muss dazu sagen, ich wollte es aber während ich es gesehen habe auch nicht fassen. Ich wollte mich da tatsächlich wirklich drauf einlassen, einfach so. Und ambivalente Gefühle hin und her jonglieren und irgendwann auch selber zu sagen, ist eigentlich egal, weil die Szene an sich schon stark ist und mir Themen wiederum mit an die Hand gibt, die ich halt spannend finde für diesen Moment, also auch gerade mit diesem Priester, oder? Das sind existenzialistische Fragen, die ja auftauchen. Das hat mir sozusagen mehr gebracht, als jetzt versuchen, auf einer rationalen Ebene verstehen zu wollen, wie das hier konstruiert ist.
Ich habe doch etwas rausgesucht, ein kleines Zitat von Dr. Ewald Rahn, das lautet: Der Einfluss von Traumatisierung kann so weit gehen, dass manche Menschen den Kontakt zur Realität verloren geht, weil die Erinnerung die Eindrücke der Realität überlagern. Ja? Und deswegen war mein Gedanke, ob nicht die Möglichkeit besteht, dass sie eigentlich die ganze Zeit nur mit einem einzigen Menschen zu tun hat, und das ist
Jeffrey. Das ist durchaus möglich, würde allerdings tatsächlich dann auch diesen Kritikpunkt natürlich dann nochmal mit verstärken, ne? Dass sie natürlich jetzt hier das Opfer ist und infolgedessen alles fantasiert und sehr schwer geschädigt ist. Und das ist auch wieder, sie zu einem riesengroßen Opfer zu stilisieren in verschiedenen, aus verschiedenen Bereichen, ist möglich.
Ich muss da auch nochmal was zu der Kritik sagen, die du vorhin angebracht hast, die du recherchiert hast, dass sie ja nur reagiert und nicht agiert. Also wir sind ja mit ihr gerade mal 20 Minuten, 20 Stunden, gefühlt 20 Stunden unterwegs. Wir sind gefühlt nur 20 Stunden unterwegs und also sie ist ja gerade genau auf der Reise zum Entspannen und es geht ja darum, nicht zu agieren.
Es geht ja irgendwie um die Konstruktion der Geschichte, dass sie innerhalb dieser Konstruktion der Geschichte keine Möglichkeit bekommt, selber etwas zu gestalten. Die einzige Szene, darüber hatten wir gesprochen, ansonsten wird sie gezwungen halt. Es geht eher um den Geschichte, also ich befinde mich nicht innerhalb der Geschichte, sondern wirklich diesen Blick von außen einfach nur drauf. Da rührt die Kritik halt einfach her. Also es geht sozusagen schon an der Grundidee, scheitert das bei den meisten. Und das kann ich halt nachvollziehen. Einfach zu sagen, okay, Männer sind schlimm und diese Geschichte ist euch vorbeigebracht worden oder ist euch erzählt worden von einem Mann. Und um die erzählen zu können, müssen wir die Frau zum Opfer machen. Dann hätte auch wirklich sagen können, okay, warum zum Teufel kann es nicht eine homosexuelle Beziehung sein? Dann bleibt alles nur unter Männern. Das wäre zum Beispiel auch ein spannender Ansatz. Dann ist natürlich dann die Frage natürlich mit diesem Unterbau, mit dem Green Man und der Sheila Nakik, ist natürlich dann wiederum fragwürdig. Aber hätte es das gebraucht? Denn hier hätte man wirklich sagen können, das ist wirklich so ein Männerding. Dann wäre es vielleicht auch ehrlich gewesen. Das fände ich irgendwie spannender, als jetzt wirklich zu sagen, okay, die Frau muss das halt durchleiden. Aber wie gesagt, die Themen, die er an sich ja hier aufmacht, die sind es ja eben halt. Und zum Schluss macht er eben halt auch viele Themen auf. Der macht auch diese ganzen biblischen Themen auf. Und der wirft die jetzt alle rein. Und wie ich schon uns gesagt habe, so, der geht jetzt hier über Tische und Bänke. Du wirst jetzt hier beworfen. Und alles arbeitet ja tatsächlich auf diese Szene hin, wo der Green Man kommt, im Vorgarten steht. Und dann diese ganzen Inkarnationen dieser Männer, die wir gesehen haben, sich immer wieder selbst wiedergebären, bis irgendwann nur noch ihr Ehemann da ist. James, genau. Und das ist sozusagen dieses metaphorische Bild, was er wahrscheinlich schon lange im Kopf hatte, worauf er hingearbeitet hat. Und der Ursprung allen Übels, ihr Übels, also ihrer bösen Gedanken, das könnte das, was du gerade auch gesagt hast, auch einfach auch belegen halt, dass sozusagen alles nur eingebildet ist.
Ja, oder teilweise erlebt und ins Extreme multipliziert, ja, weil sich eben diese ganzen die Realität sozusagen überlagert. Ganz genau, das war der Gedanke bei der ganzen Sache.
Ist natürlich eine sehr eindrückliche Szene, also die Wiedergeburtsszene, die vergisst du dann doch nicht so schnell und er hält halt auch drauf und das ist auch verdammt gut getrickst, also das haben sie wirklich sehr gut gemacht. Also das ist so insgesamt, und ich finde dieses Gespräch aber tatsächlich am unangenehmsten, wenn dann der Mann von ihr auf dem Sofa sitzt, nackt und deformiert. Das scheint ja, also es ist ja auch ein Zwiegespräch, ein Gespräch, was er mit sich selbst ja führt, ihr das nochmal alles vorhält und er diesen Moment auch zu genießen scheint.
Ja, genau, weil jetzt sitzt auf einmal er neben ihr, so, ne? Und er sagt, guck, was du getan hast. So, mein Bein ist gebrochen, meine Hand ist aufgerissen. Und sie fragt einfach nur, was willst du von mir? Und er sagt, deine Liebe.
Und da haben wir den Bogen zum Anfang, als dieses Lied erklingt, dass die Liebe das Tor ist sozusagen, die Öffnung ist. Und in dem Fall ist die Liebe sozusagen auch hier der Ausgangspunkt für dieses ganze Unheil, was hier passiert ist. Liebe. Und ist es das wirklich? Oder sind es einfach nur die persönlichen Befindlichkeiten? Aber es ist schon krass, wie toxisch dieser Mensch ist, dass er einen anderen Menschen dazu gebracht hat, wirklich so in ein tiefes Trauma abzustürzen. Das ist ja nicht nur dieser Fall, sondern da gehört noch viel, 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 viel mehr dazu, was ja vorne anstand. Und insofern gebe ich da schon dir recht halt, dass hier Jeffrey durch seine Art das alles ein bisschen ausgelöst hat. Das sind diese ganz kleinen Nuancen, gehe ich dir schon mit, aber bei der Einzelbildbetrachtung habe ich dann, da merkt man schon, da ist so viel drin, das ist so sehr aufgeladen, dass es schwer ist, das natürlich dann zu entzerren. Aber jetzt mit einem kleinen bisschen Blick von außen drauf macht das schon Sinn und gerade mit dem Ende natürlich.
Ja, ganz genau. Und vor allen Dingen halt auch, wir überleben diese Nacht, ne? Und am nächsten Morgen kommt ihre Freundin, kommt dann endlich an. Sie steigt aus dem Auto aus Und das habe ich mich nämlich auch gefragt. Also zu dem Zeitpunkt, als sie aussteigt aus dem Auto, habe ich mir schon die Frage gestellt: So, wer ist hier überhaupt echt? Mit wem habe ich hier wirklich zu tun? Sind das wirklich mehrere Männer oder ist es nur einer? So, jetzt steht also ist dieser Autounfall überhaupt passiert? So, der Autounfall ist ganz offensichtlich passiert, denn der Wagen steht vor der Tür, komplett demoliert. Was ist, wenn sie den Wagen selber gefahren ist? Ja, sie steigt jedenfalls aus und sie ist schwanger. Was auch eine Sache ist, ich bin mir ziemlich sicher, die Möglichkeit besteht, dass das in der Beziehung, ich meine, sie hat geheiratet, ja, dass das auch mal im Raum stand, dass man eine Familie gründen möchte. Jetzt ist so eine unglaubliche Farce draus geworden, und ihre beste Freundin ist schwanger. Das sind alles Dinge, die sich das Unterbewusstsein immer wieder hervorhebt. So.
Meine Güte, was für ein Film. Ja, also, ja, ihr habt ja jetzt schon so ein bisschen so rausgehört. Da haben wir jetzt ganz schön viel versucht, über diese Inhalte zu sprechen. Das ist aber auch wirklich echt schwer. Also der Film, der will vor allen Dingen auch so ein bisschen, ich will nicht sagen, ich will nicht wirklich gekünstelt sagen, aber das ist das erste Wort, was mir gerade auch so wirklich dazu einfällt. Er möchte nicht so direkt zugänglich sein, obwohl die Metaphern, die er, die Bildmetaphern, die er aufführt, die schon sehr stark sind, weil er aber so viele hat und die in Reihe schaltet, hat mir hier sozusagen eine richtig krasse Bilder-Informationsflut, die es zu entschlüsseln gilt. Da musst du mehrfach draufschauen. Und ich habe so das Gefühl, jetzt auch im Laufe unseres Gesprächs, dass die Kritikpunkte auch ein bisschen stärker werden bei mir. Also das schon gemerkt halt, ich kann das auf jeden Fall nachvollziehen. Muss aber dazu sagen, dass ich den Film auch immer noch wirklich gut finde. Es ist jetzt nicht irgendwie geschmälert in irgendeiner Art und Weise. Ne? Aber ich habe da so eine gewisse Ambivalenz.
Ich muss sagen, ich bin sehr fein damit, weil ich, wie gesagt, das für mich so als eine posttraumatische Belastungsstörung schlucke und verstehe. Ja, wie gesagt, das mit der Krähe und so weiter, dass ich dann halt den Jeffrey sehe, der die Krähe erlöst und dann später auf einmal steht der Junge da in der Küche und so weiter und so fort. Das lässt mich alles sozusagen das so interpretieren, dass es eine posttraumatische Belastungsstörung ist mit dem Subplot. Toxische Maskulinität, Feminismus, Schuldgefühlserweckung und so weiter und so fort. Und ja, ich mag den Film halt handwerklich sehr und wir haben jetzt 1,5 Stunden darüber diskutiert und ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn ich ihn nochmal sehen werde, so können meine Gedanken wieder in eine ganz andere Richtung gehen und das weiß ich zu schätzen an dem Film.
Ja, Musik vielleicht auch noch mal ganz kurz erwähnt, finde ich. Sollten wir noch mal kurz drüber sprechen. Beziehungsweise, ich möchte es einfach nur kurz erwähnt haben. Ich finde, dass der Film gerade über die Musik diesen religiös-mystischen Unterbau verstärkt, gerade durch die ganzen Choräle, den Einsatz dann halt auch von Klavier beziehungsweise Piano und auch Orgel. Da kommt so ein bisschen was zusammen, was diesen Eindruck und diesen Effekt dann auch noch mal verstärkt halt. Da hätte es andere Sachen gegeben, aber für mich ist das Kernstück tatsächlich die Tunnelszene, wo sie auch diese Melodie im Echo loopt. Und das ist wirklich so mein roter Faden, was die Musik betrifft. Und das ist ein sehr tolles Thema. Das trägt auch den Film. Und schon allein für die Idee muss ich da hier wirklich echt mal alle Daumen hochgeben. Also das hat mich die letzten Tage wirklich ganz doll begleitet und ich habe die Melodie ein paar Mal gepfiffen. Fand das, ja.
Ja, auch, also, ne, wie wir im Kino gesessen haben und diese Wiedergeburtsszene und so weiter und so fort, also die geht ja auch einige Sekunden lang, so, die ist so richtig immersiv, extrem intensiv und dann hast du diesen unglaublichen Score da drauf. Ja, das Kino war auf jeden Fall still zu dem Zeitpunkt. Ich erinnere mich, dass einige Male ein bisschen gequatscht wurde und so weiter, in der Szene nicht.
Ihr habt unser Fazit jetzt die letzten 1,5 Stunden gehört. Ich denke, das ist klar, wie wir den Film halten. Oder
Ja.
möchtest du noch das kurz zusammenfassen?
Ja, ein absolut Mindset-Clusterfuck. Absolut, würde ich mal so sagen. Man kann das in etliche Richtungen interpretieren. Und am Ende des Tages ist es einfach ein wunderschön handwerklich gut gemachter Film. Ja, schon alleine einfach nur für die Kamera, für den Schnitt, für den Cast, wie die abliefern. Schon dafür lohnt es sich auf jeden Fall. Und also, ja, also wenn ich den in der Dunkelheit gucke, wenn ich den nachts schaue, dann ist er für mich sehr, sehr immersiv und Er wirft halt sehr viele Fragen bei mir auf und das ist eigentlich auch genau das, was ich sehr zu schätzen weiß. Also, ich bin sehr zufrieden mit dem Film. Trotz aller Kritik, die ich sehr verstehen kann.
Ich würde mich jetzt an der Stelle wiederholen und unterstreiche die meisten Punkte, die du auch gesagt hast. Den Rest habe ich ja schon gesagt, da würde ich mich jetzt hier wirklich nur wiederholen. Trotz alledem, Empfehlung würde ich schon aussprechen. Also für die, die jetzt hier auch dran geblieben sind, gesagt haben, okay, das würde mich interessieren. Ja, schaut euch den Film an. Also schon alleine von seiner visuellen Strahlkraft gibt es da wirklich echt ganz schön viel zu holen. Und selbst wenn man das Ganze jetzt nicht rational fassen kann oder will oder möchte, macht der Film ja trotzdem viel Spaß, sofern, naja, das Wort Spaß ist vielleicht ein bisschen blöd, aber.
Ich habe mich nicht einmal gegruselt, ich habe mich auch nicht geekelt, so das kann ich mich auch noch dran erinnern, dass ich mich, ich war einfach nur, ich war einfach richtig drin in der ganzen Sache. Ja? Und was ich noch sagen kann, ist, so, wenn ihr den Film schaut, so sprecht drüber, weil dafür ist der Film auf jeden Fall, also dafür ist der Film auf jeden Fall sehr gut.
Genau, um die Themen, die ihr drinnen mit verhandelt, auch mit transparent zu machen, das finde ich tatsächlich auch gut. Und von daher kriegt der Film auf jeden Fall eine Empfehlung auch zum Schauen. Und ja, ich bin soweit fein, Stefan. Wunderbar. Dann haben wir es für heute. Ihr Lieben, danke, dass ihr zugehört habt, dass ihr dran geblieben seid. Und danke, dass ihr uns auch in den letzten Wochen so viel unterstützt habt, im Sinne von Daumen geben, Kommentare geben, liebe Nachrichten schreiben. Und für die, die das noch nicht getan haben, ihr wisst, was zu tun ist. Und mit diesen Worten wünsche ich euch jetzt noch eine schöne Zeit. Bleibt alle gesund und vielen Dank, Stefan, für das Gespräch.
Ja, ich danke auch. War sehr schön mal wieder. Ich wünsche euch alles Gute. Bis bald.
Ha ha ha!